Wir schauen uns heute Morgen eine Geschichte an, die Jesus erzählt hat. Und mit der ersten Folie, die wir jetzt sehen, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass in der Bibel Bilder benutzt werden und dass wir an den Stellen schauen müssen, wo ist der Vergleich, den Jesus treffen möchte. Denn Sie werden sicherlich mit mir übereinstimmen, wenn jemand sagt, ja, in der Bibel steht doch, Jesus sei ein Dieb, dass Sie dann sagen, Moment mal, wieso? Denn Jesus kündigt das einmal so an, dass er sagt, ich werde eines Tages wiederkommen, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Und der Vergleich bei diesem Bild von dem Dieb ist natürlich nicht, dass Jesus klaut, dass er stiehlt, sondern der Vergleich ist, dass er unverhofft kommt. Dass er zu einem Zeitpunkt kommt, wenn man nicht damit rechnet. Genauso, wenn ein Mensch Ihnen sagen würde, Gott ist doch ein hartherziger Richter. Steht doch in der Bibel, sagt doch Jesus selbst. Er vergleicht doch Gott, den Vater, mit einem hartherzigen Richter. Dann sage ich, nein, das ist ein Vergleich. Ein Vergleich, in dem Jesus darauf hinaus möchte, dass eine arme Frau bittet um ihr Recht vor einem hartherzigen Richter. Und Jesus sagt, wenn schon dieser Richter irgendwann die Nase voll hat von diesem Jammer dieser Frau, um wie viel mehr wird Gott, der doch kein hartherziger Richter ist, sondern ein barmherziger Gott, um wie viel mehr wird er eure Bitten hören? Sie verstehen also, dass wir auf die Vergleichsebene schauen müssen. Und wenn Sie heute den Text jetzt gleich mit mir zusammen lesen, dann könnten Sie denken, dass Sie Geld veruntreuen sollen, damit es Ihnen besser geht, damit es zu Ihrem Vorteil ist. Und Sie merken schon, dass ich das verhindern will, dass Sie diesem Missverständnis aufliegen. Und deshalb auch in der Geschichte, in dieser Story, die Jesus erzählt und die wir uns heute anschauen, geht es um einen Vergleichspunkt, um eine Vergleichsebene und die gilt es zu verstehen. Und Sie können das hier mitlesen, wenn Sie eine Bibel dabei haben, können Sie diesen Text auch gerne in Ihrer eigenen Bibel aufschlagen. In Lukas 16 ist das, Lukas 16, Vers 1 bis 9, das lese ich Ihnen vor. Danach erzählte Jesus seinen Jüngern folgende Geschichte. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Als ihm erzählt wurde, dass dieser seinen Besitz verschleuderte, stellte er ihn zur Rede. Was muss ich von dir hören? Bring mir deine Abrechnung. Du bist entlassen. Der Verwalter überlegte, was mache ich jetzt? Meinen Posten bin ich los. Ein Feld umgraben kann ich nicht. Und zum Betteln bin ich zu stolz. Aber ich weiß, was ich tue. Ich mache mir Freunde, die mir weiterhelfen, wenn ich arbeitslos bin. Er ließ alle Männer zu sich rufen, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Den ersten fragte er, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der Mann antwortete, ich muss ihm 100 Fässer Olivenöl geben. Hier ist dein Schuldschein, erklärte ihm der Verwalter. Trag 50 ein. Wie hoch sind deine Schulden? Fragte er einen anderen. Ich schulde deinem Herrn 100 Säcke Weizen. Hier, nimm den Schuldschein und schreibe 80, forderte er ihn auf. Jesus, der Herr, lobte das vorausplanende Handeln des gerissenen Verwalters. Denn im Umgang mit ihresgleichen sind die Menschen dieser Welt klüger und geschickter als die, die sich zu Gott bekennen. Jesus erklärte seinen Jüngern, ich sage euch, so klug wie dieser ungerechte Verwalter sollt auch ihr das Geld einsetzen. Macht euch Freunde damit. Dann werdet ihr, wenn euch das Geld nichts mehr nützen kann, einen Platz im Himmel bekommen. Soweit unsere Geschichte. Also diese Geschichte ist schnell verstanden, glaube ich. Hier ist ein Verwalter. Er ist über ein großes Gut gesetzt und er wird angeklagt, dass er Geld veruntreut hat, die Gelder seines Herrn veruntreut hat. Und er weiß, in Kürze wird er entlassen, seinen Posten los sein, er muss nur noch die Endabrechnung vorlegen. Und er nutzt die Gunst der Stunde und sagt sich, solange ich noch im Posten bin, ich lass denn die Zukunft jetzt nicht einfach nur auf mich zukommen, sondern ich werde aktiv und ich rufe die ganzen Leute zu mir, die noch Schulden bei meinem Herrn haben. Und solange ich also noch hier das Büro verwalte, da kann ich ja noch schalten und walten, wie ich möchte. Also, wenn die Leute Schulden haben, ich werde ihnen Schulden erlassen. Also werde ihnen sozusagen von dem Geld, das sie meinem Herrn schulden, einen Teil der Schuld erlassen. Die Schuldscheine verändern und dann werden diese Leute mir sehr dankbar sein. Und das ist für meine Zukunft gut, denn wenn ich viele solche Leute habe, die sich mir verpflichtet fühlen, dann komme ich später auch bei denen unter und finde Leute, die mir aus der Klemme helfen, wenn ich selber arbeitslos geworden bin. Wir schauen uns zunächst mal diesen gerissenen Verwalter an. In den Bibelübersetzungen wird der betrügerisch genannt, in manchen Bibelübersetzungen ungerecht oder gerissen eben. Zunächst einmal, wenn wir uns den anschauen, diesen Mann, dann sehen wir, dass ihm selber scheinbar auch Unrecht widerfährt. Sie haben das vielleicht gemerkt, in den Bibelübersetzungen wird das in der Regel auch richtig so wiedergegeben, dass hier Jesus es so erzählt, dass der Chef dieses Verwalters schon auf die Anklage hin, also auf dieses Gerücht hin, dass hier eine Veruntreuung stattgefunden hat, bereit ist, diesen Verwalter zu entlassen. Also es scheint hier auch dem Chef nicht darum zu gehen, hier recht zu sprechen, also gerecht vorzugehen, sondern er sagt also, ich höre das wird wohl stimmen, du wirst entlassen. Du musst nur noch die Endabrechnung vorlegen. Wenn wir uns anschauen, um was es Jesus hier geht bei diesem Mann, dann lobt er die Klugheit dieses Mannes. Die Klugheit, dass er die Gunst der Stunde noch nutzt. Die Klugheit, dass er vorausschauend handelt. Die Klugheit, dass er Geld vernünftig einzusetzen weiß. Und gleichzeitig wird er ungerecht, betrügerisch genannt, auch von Jesus, um sehr deutlich zu machen, dass Jesus dieses Verhalten, dass er also fremde Gelder veruntreut, nicht gutheißt. Soweit so klar. Es ist aber ein entscheidender Punkt, dass die Bibel auch an solchen Stellen sehr offen ist mit dem, was betrügerisches oder ungerechtes Verhalten ist. Und wir sollten auch nicht zu schnell dazu übergehen zu sagen, naja gut, so bin ich ja nicht, in solche finanziellen Klemmen komme ich ja nicht, dass ich ungerecht handle oder dass ich Geld veruntreue. Ich denke, dass wir damit vorsichtig sein sollten. Sie merken also, dieser Mann ist ja selber in eine Situation hineingekommen. Wir wissen nicht genau, ob er tatsächlich Gelder veruntreut hat. In jedem Fall, an dieser Stelle tut er es, als er mit dieser Anklage konfrontiert wird. Und ich frage Sie persönlich, dich persönlich, ob dir das auch schon mal so gegangen ist, dass du die Schwierigkeit hattest, dass du unehrlich sein musstest. Dass du also Geld veruntreut hast oder dass du das Finanzamt betrogen hast, dass du an irgendeiner Stelle dir Prozente verschafft hast, die dir nicht gehörten, dass du Schwarzarbeit ausgeführt hast oder Schwarzarbeit angenommen hast. Und wenn wir so diese Fragen so einzeln durchgehen, dann werden wir merken, an der einen oder anderen Stelle, manchmal wissen wir es ja noch nicht mal vielleicht genau, ob wir an der einen oder anderen Stelle Unrecht getan haben. Wichtig für uns ist zu wissen, dass wir nicht so schnell überheblich darüber stehen sollten und sagen sollten, ja, also das so sind halt andere und ich nicht. Ich habe ja eine reine Weste und mir würde sowas nie passieren. Sind das noch nie so gegangen? Das vielleicht haben Sie ja irgendwie ein Geschäft oder etwas Ähnliches. Ist noch nie so gegangen, dass Sie das Gefühl hatten, an dieser Stelle könnte ich, also sagen wir mal, bewege ich mich in der Grauzone dessen, was noch recht ist. Wenn Sie das schon erlebt haben, dann werden Sie so ein bisschen mitfühlen können, was dieser Verwalter hier tut. Und die Bibel hat eine große Offenheit darin, Unrecht Unrecht zu nennen und das nicht nur bei irgendwelchen Leuten, die irgendwo da draußen sind, das haben wir ja gern, dass wir sagen, wir sind alle hier, wir sind ja die Netten, die Guten, Die sitzen ja alle hier, die sind ja zum Gottesdienst gekommen, die müssen ja gut sein. Und draußen ist das Unrecht und das Falsche. Sondern Unrecht bleibt in der Bibel immer Unrecht, auch wenn es ein Mensch tut, der ansonsten wirklich mit Gott unterwegs ist oder der gerne Gutes tun möchte. Das sollten wir also berücksichtigen hierbei. Und dann sehen wir, dass Jesus nur einen einzigen Punkt, nämlich diese Klugheit, vergleicht und sie seinen Jüngern zum Maßstab setzt. Ich habe mal von einem Prediger gehört, ein bekannter Prediger, der mit einem Freund zusammen unterwegs war und irgendwie in den frühen Morgenstunden sahen sie dann so ein paar Spieler, die hatten gepokert oder Skat gespielt, die ganze Nacht hatten die durchgezockt und der Freund des Predigers sagte dann zu ihm, ja, schau dir das an, wie verlottert solche Leute die ganze Nacht gespielt. Und der Prediger sah das gar nicht so. Der sagte, was für eine Hingabe, wie schön, diese Leute setzen die ganze Nacht ein, um etwas zu tun. So eine Hingabe. Stell dir mal vor, die Leute würden ihr Herz an Gott verlieren und würden mit der gleichen Hingabe, mit der sie Nächte durchspielen, würden mit der gleichen Hingabe Gott dienen und ihm gehören. Es ist also manchmal eine Frage der Perspektive, was wir uns als Vorbild nehmen. Der gerissene Verwalter, das war das eine. Wir schauen uns mal das leidige Geld an. Leidiges Geld oder ungerechtes Geld wird es genannt. Und das hat damit zu tun, dass Jesus, wenn er über Geld spricht, immer auch über eine Eigendynamik des Geldes spricht. Dass Geld häufig nicht oder eigentlich nie wertneutral ist. Es kann zum Segen und zum Fluch eingesetzt werden, aber Sie werden das in Ihrem eigenen Leben auch schon gemerkt haben, welche Faszination es hat, Geld zu besitzen. Welche Faszination es besitzt, irgendwas zu kaufen und zu besitzen. Das heißt, dass Jesus das Geld ungerecht oder leidiges Geld nennt, das beschreibt einfach, dass Geld eine eigene Macht hat. So stark, dass Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und gleichzeitig dem Geld. Entscheidet euch. Und ich glaube, dass wir, und das gilt auch für uns, die wir uns Christen nennen, dass das Geld auf uns eine unglaubliche Faszination ausübt, eine unglaubliche Macht ausübt. Wie schwer tun wir uns, Geld wegzugeben? Und wie leicht tun wir uns, Geld für uns selber zu haben und zu wollen und zu gebrauchen? Die Schlussfolgerung, die Jesus daraus zieht, dass er sagt, Geld ist etwas, was ungerecht oder leidig ist, ist aber nicht, dass er sagt, also ich empfehle euch irgendwie ein Mönchtum oder etwas Ähnliches, wo ihr mit Geld gar nicht in Berührung kommt. Also versucht sozusagen, das zu meiden, wo immer es geht. Fasst es am besten nicht an oder etwas Ähnliches. Sondern er sagt, nutzt dieses Geld so klug, wie dieser Verwalter es tut. Nutzt das Geld, das euch zur Verfügung ist, gut. Also man könnte es auch anders ausdrücken, heiligt das Geld. Indem ihr es für ewige Dinge einsetzt. Schauen wir uns mal an, wie Jesus seine Jünger bezeichnet, Menschen des Lichts. Das ist der dritte Gedanke, der hier auftaucht. Jesus nennt seine Nachfolger, nennt also Menschen, die ihr Herz an Jesus Christus verschenkt haben, nennt er Menschen des Lichts. Also ein Ehrentitel, etwas Besonderes. So sieht Gott dich. So sieht Gott dich, wenn du zu Jesus Christus gehörst. Er sieht dich als Menschen des Lichts. Und damit ist nicht gemeint, dass wir sozusagen so als Engelgestalten durch die Welt schweben. Sondern damit ist gemeint, dass das die Perspektive Gottes in deinem Leben ist. Wenn du Jesus Christus angenommen hast, dann heißt das, du bist ein Mensch des Lichts per Definition. Du gehörst zu ihm, du bist vor Gott gerecht gesprochen, du bist okay, du bist in Ordnung vor Gott. Wenn Jesus sagt, du bist ein Mensch des Lichts, dann sagt er damit aber nicht, du bist fertig, du musst nichts mehr lernen, du solltest selbstzufrieden dasitzen, sondern sagt er, manchmal sind Menschen in der Welt, auf die du vielleicht manchmal herabschaust, klüger als du. Die machen manches so gut, dass du dir davon eine Scheibe abschneiden kannst. Manchmal und vielleicht gerade im Umgang mit dem Geld sind Menschen, die nicht an Gott glauben, klüger als die Frommen. So drückt es Jesus hier aus. Und damit kommen wir zum Fokus dieser Geschichte. Die Aussage, um die es Jesus geht, und die sehen wir, ich habe das mal so formuliert, dein Geld ist am besten angelegt, wenn du es verschenkst. Dein Geld ist am besten angelegt, wenn du es verschenkst. Das ist die Quintessenz dieser Klugheit, dieses Verwalters, die Jesus überträgt. Wenn du also Geld hast und du wirst Geld haben, dann überlege doch einmal, wie viel davon gibst du für dich selber aus, wie viel davon gibst du weg. Wie viel von deinem Geld verschenkst du? Du hast vielleicht nur ein Taschengeld, ja? Überleg mal von deinem Taschengeld, wie viel davon nimmst du für dich selbst, wie viel davon verschenkst du an andere? Verschenkst du vielleicht an Bedürftige? Du hast vielleicht ein geregeltes Einkommen. Überlege einmal, wie viel von deinem Einkommen kommt Menschen in Armut zum Beispiel zur, wie viel stellst du zur Verfügung, wie viel nimmst du für dich selber? Überleg einmal, was das, in welchem Verhältnis das in etwa steht. Und Jesus sagt, das, was du verschenkst, das ist eine Anlage für die Ewigkeit. Das, was du weggibst, das ist etwas, was bei Gott zählt. Was also in seinem Reich zählt, was dort sozusagen aufgeschrieben wird, was ihm wichtig ist. Uns erscheint das ja zunächst einmal nicht logisch. Was hat das damit zu tun? Was hat das damit zu tun, wenn ich Geld an zum Beispiel Bedürftige verschenke? Was hat das damit zu tun? Oder wenn ich Geld in Gemeinde oder christliche Projekte oder so stecke, was hat das mit der Ewigkeit zu tun? Jesus sagt, nutzt das leidige Geld dazu, durch Wohltaten Freunde zu gewinnen. Und wenn es mit eurem Geld zu Ende geht und mit eurem Leben zu Ende geht, dann werden sie euch dafür eine Wohnung bei Gott verschaffen. Da denken wir komisch. Diesen Zusammenhang, wie kommt denn Jesus auf diesen Zusammenhang? Es taucht in der Bibel häufiger auf, dass Jesus sagt, was ihr einem von meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Was ihr für einen Menschen investiert, der als Bruder von Jesus Christus gesehen wird, das tut ihr für Gott, das tut ihr für Jesus. Und in diesem Sinne ist es ein Schatz, den du dir für die Ewigkeit erwirbst. Wenn Jesus einmal aufzeigt, wie wird das am Ende der Welt sein, also wenn wir vor Gottes Thron stehen, dann wird es in Matthäus 25 so beschrieben, dass Gott auf das schaut, was ein Mensch getan hat. Was er seinem geringsten Bruder getan hat. Und dann wundern wir uns und denken, wie kann das sein? Wie kann das sein? Geht es jetzt doch darum, dass man möglichst gut lebt, möglichst moralisch hochstehend lebt? Es geht Jesus darum, dass ein Leben, das wir mit Gott führen, dass es automatisch Auswirkungen hat, dass es Auswirkungen hat, auch in dem Maß, wie ich zum Beispiel mein Geld einsetze. Und dass jemand, der die Vergebung am Kreuz in Jesus Christus annimmt, dass der zu einem Menschen wird, ganz automatisch zu einem Menschen wird, der für andere Christen und für Bedürftige, für Arme sein Geld gibt. Und dass er darum in diesem Zusammenhang die Ewigkeit ins Spiel bringen kann und kann sagen, das, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, was ihr denen schenkt. Wir sehen das übrigens auch, wenn wir jetzt weiterschauen. Wir schauen auf die drei Gruppen, an die man Geld verschenken kann. Zunächst mal dein Geld für arme Menschen. Denn wir sehen durch das ganze Evangelium, wenn wir anschauen, wie hat Jesus gelehrt, wie hat er gepredigt, dass er immer das gute Wort, dass die gute Nachricht, dass Gott dem Menschen sein Angebot macht, sein Heilsangebot macht, das war immer verknüpft damit, dass er sich Bedürftigen und Leuten, die seine Barmherzigkeit und seine Hilfe brauchten, gestellt hat. Es war immer verknüpft. Die gute Nachricht ist auch immer eine gute Nachricht für arme Menschen. Und wenn Sie sich also fragen, was kann ich denn selber tun? An welcher Stelle könnte ich denn Geld verschenken, was sozusagen gut angelegt ist, für die Ewigkeit angelegt? Dann verweise ich auf Menschen unserer Umgebung, die bedürftig sind. Verweise auch darauf, dass wir Möglichkeiten haben, in Dritte Weltländer hinein Gutes zu tun. Und konkret jetzt für unsere Stadt, für Friedberg gesprochen, werden wir im Dezember alle Kinder der Friedberger Tafel beschenken. Das haben also die Mitarbeiter aus dem Bereich Kinder, Dienstbereich Kinder, so aus den verschiedenen Gemeinden hier gemeinsam überlegt. Wir werden also die Kinder, die bei der Friedberger Tafel mit angemeldet sind, werden wir beschenken. Das sind 550 Kinder und sie werden von Weihnachten beschenkt und wir werden das als Gemeinden gemeinsam machen. Wir werden am dritten Advent unser Geld dafür zusammenlegen, hier im Gottesdienst. Und das ist eine ganz kleine Möglichkeit, wie wir Bedürftigen helfen können. Sie können das auch tun, Geld verschenken, indem Sie Bettlern etwas geben. Wir kennen das ja, dass wir bei Menschen, die betteln, zum Beispiel in der Kaiserstraße, dass wir immer das Gefühl haben, ah ja, die werden das nur vertrinken und das ist doch Unsinn, denen etwas zu geben. Und ich glaube, dass wir aus Barmherzigkeit und damit unser Herz nicht hart wird gegen solche Menschen, dass wir auch an sie denken sollten und für sie etwas geben sollten. Gleichzeitig erleben wir bei dem Verwalter, dass er klug handelt. Er handelt klug und darum investieren Sie, wenn Sie für arme Menschen investieren, investieren Sie bitte klug. Überlegen Sie, was Sie tun. Ich möchte dazu zwei Beispiele nennen. Zum einen, wir haben ja manchmal die Schwierigkeit, dass wir auch jetzt im Freundeskreis beispielsweise Menschen haben, die haben Schwierigkeiten, mit Geld umzugehen. Und die haben dann irgendwie Schulden angesammelt. Wenn wir also da einfach nur sagen, gib dem Armen, gib dem Bedürftigen, gib Geld, dann kann das bedeuten, dass wir sozusagen in ein Loch hinein investieren. Und da würde ich sagen, das ist nicht klug investiert. Sondern klug investiertes Geld, und das gilt auch für die dritte Welt, klug investiertes Geld ist Geld, das Hilfe ist, damit ein Mensch wieder auf die Beine kommt. Geld, was zur Selbsthilfe hilft. Und darum, wenn wir geben, auch wenn wir für Arme geben, wenn wir sagen, die gute Nachricht von Jesus Christus ist auch eine gute Nachricht für diese Welt und auch eine gute Nachricht für arme Menschen, dann bedeutet das auch, dass wir uns die Mühe machen, nicht nur sozusagen zu überlegen, wie viel kann ich denn geben, sondern auch überlegen, wie kann ich denn sinnvoll etwas unterstützen? Etwas unterstützen, was wirklich eine Hilfe zur Selbsthilfe ist. Und was nicht verkommt sozusagen zu einem Almosen und die Würde eines Menschen herabsetzt. Auch das gehört zur Klugheit, die hier angesprochen ist. Und dann Geld für Geschwister. Ich glaube, wenn Jesus von dem geringsten Bruder spricht, in der Bibel, wenn er sagt, wer, was du dem geringsten meiner Brüder getan hast, das hast du mir getan. Und wenn er diesen Vergleich auch in Matthäus 25 schließt, dass Jesus bei dem geringsten Bruder an deinen Mitchristen denkt, an deine Mitchristin. Also an Menschen, die genauso wie du, die sozusagen zur gleichen Familie gehören. Und das ist auch folgerichtig, dass Geschwister Vorrang haben. Wie kannst du überall unterstützen und deine Geschwister vernachlässigen? Wie soll das gehen? Wie kannst du deinen ganzen Nachbarn allen möglichen Gutes tun und deine Familie vernachlässigen? Wie soll das denn gehen? Das ist in sich unlogisch. Und es hat noch einen ganz wichtigen, einen geistlichen Aspekt. Was du einem Menschen, einem Mitchristen, der in Not ist, tust, das tust du direkt Jesus. So beschreibt Jesus das. Was du einem Menschen, der mit Christus lebt, in Not gibst, das tust du Christus selbst. Das gibst du ihm. das verschenkst du an ihn. Und deswegen kann Jesus auch sagen in Matthäus 25, ihr habt mich im Krankenhaus besucht, ihr habt mich im Gefängnis besucht, ihr habt meine Not gelindert, ihr habt mir einen Becher Wasser angeboten, ihr habt mich bewirtet, ihr habt mich eingeladen zu euch an euren Tisch. Und dann sagen die Leute, davon wissen wir gar nichts. Wann haben wir dich denn eingeladen? Wann haben wir dich denn bewirtet? Wann haben wir dich denn im Gefängnis besucht? Und da sagt Jesus, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und darum, was sie ihrem Mitchristen tun, das tun sie direkt für Jesus. Und du kannst dein Geld auch noch in einer anderen Weise verschenken, nämlich für das Reich Gottes. Und das, sie merken, das geht so ein bisschen in eins. Das ist jetzt der dritte Aspekt hier, in dem, wofür wir unser Geld verschenken, wie wir unser Geld klug einsetzen. Und sie merken, das fließt so ineinander. Die Bedürftigkeit, die Armut und dein Geld für das Reich Gottes, das fließt ineinander, denn die gute Nachricht, das hatte ich vorhin schon gesagt, die gute Nachricht von Jesus Christus hat zwei Säulen. Sie hat die Säule der Predigt des Evangeliums, die gute Nachricht, dafür auszudrücken in dieser Welt und zu sagen, Gott hat alles für dich getan. Diese gute Nachricht auszusprechen und zu sagen, wer immer sich auf Jesus Christus und auf sein Kreuz und auf Verstehung verlässt, der ist für die Ewigkeit gerettet. Das ist die eine Säule der guten Nachricht von Jesus Christus. Und die zweite Säule der guten Nachricht, das ist, dass Gott uns beschenkt mit einem Leben in Fülle und dass er sozusagen in dem, dass er nicht nur gepredigt hat, sondern auch Menschen Gutes getan hat und ihre Bedürftigkeit gesehen hat und auf sie geantwortet hat. So ist auch der Ruf, den Jesus ausspricht, sein Ruf, dass wir sein Evangelium, seine gute Nachricht weitergeben, von beidem geprägt. Menschen in die Nachfolge zu rufen und das Evangelium zu sagen, das Evangelium der Rettung des Menschen und Gutes zu tun und Nächstenliebe zu praktizieren und Bedürftigen zu helfen. Und insoweit ist dein Geld für das Reich Gottes jetzt einmal speziell gemeint auf diesen Bereich Verkündigung des Evangeliums. Auch dafür kannst du dein Geld verschenken. Und wir haben beispielsweise, das wurde eben schon angesprochen, im Jahr 2010 einiges vor, was wir auch als Gemeinden gemeinsam machen wollen. Wir wollen das Beste für Friedberg und Bad Nauheim. Wir wollen, dass Menschen vom Evangelium von Jesus Christus hören. Und auch dafür haben sie Gelegenheit, ihr Geld zu verschenken. Hast du Gelegenheit, dein Geld einzusetzen? Wenn wir einmal jetzt noch einmal auf die persönlichen Finanzen schauen, dann wird es ja Ihnen vielleicht ganz unterschiedlich damit gehen. Vielleicht erleben Sie das selber so, dass Sie sagen, ich bin ständig knapp mit Geld. Bin ich sozusagen an der Kante, dass ich, eigentlich habe ich gar nichts übrig. Und ich empfehle Ihnen, dass sie Gott darin auf die Probe stellen. Dazu lädt er in seinem Wort ein. Er sagt, schaut doch mal nach, wenn ihr am Monatsanfang Gott etwas zur Verfügung stellt, ob ihr wirklich am Monatsende ärmer als sonst dasteht. Probiert das doch aus. Oder glaubt ihr nicht, dass Gott großzügig ist und dass er euch beschenken kann? Und dann gibt es vielleicht auch manche unter euch, stellen bei sich selber fest, dass man mit wachsendem Einkommen auch ständig die Bedürfnisse mitwachsen. Kennen Sie das? Dass also wir haben sozusagen in einem kleinen, vielleicht bescheidenen Rahmen gelebt und dann wächst das Einkommen. Und komischerweise mit jedem Einkommensschritt, mit jedem Einkommenszuwachs, komisch, wachsen auch die Bedürfnisse. Wird alles ein bisschen schicker, alles ein bisschen nobler. Und so wachsen langsam die Bedürfnisse. Und komischerweise hat man immer gleich wenig Geld. Mich hat das sehr beeindruckt. Das waren keine Christen, Freunde von uns aus Brüssel, die wir dort kennenlernten. Er arbeitete bei der EU-Kommission und verdiente gut und sagte dann, ja, wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir mit dem Gleichen, was wir sonst auch brauchten, als wir als Studenten gelebt haben, dass wir mit dem Gleichen etwa auch weiterhin kommen. Dass nicht automatisch mit dem, was wir, dass wir mehr verdienen, auch automatisch immer mehr ausgegeben wird. In dem Fall war es sozusagen so wie bei einem klugen Verwalter, dass sie das für sich selber dann haben wollten. Viel sparen, um dann ganz früh in Rente gehen zu können. Ist ja auch ein Konzept, gell? Aber worum es mir geht, wenn wir sozusagen uns unser Budget vorstellen als einen Kreis, als etwas, das wir überlegen, wir brauchen Kleidung und wir brauchen Nahrung und wir brauchen eine Wohnung. Und dass wir definieren sozusagen für uns, was wirklich notwendig ist, was wir brauchen. Und das Geld, was übrig bleibt, selbst wenn das Einkommen wächst, muss ja dieser Kreis nicht unbedingt mitwachsen. Sodass wir immer mehr zur Verfügung haben, was wir Menschen in Not zur Verfügung stellen können. Überlegen Sie einmal, wie das bei Ihren Finanzen aussieht und ob Sie das so anlegen wollen, wie Jesus es empfiehlt. Nutzt das leidige Geld dazu, durch Wohltaten Freunde zu gewinnen. Wenn es mit euch und eurem Geld zu Ende geht, werden sie euch dafür eine Wohnung bei Gott verschaffen. Amen. Ich bete mit Ihnen. Lieber Vater im Himmel, im Namen deines Sohnes Jesus kommen wir zu dir und danken dir dafür, dass du in deinem Wort ganz spannende Geschichten hast. Dass du selber dir die Mühe gemacht hast, deine Botschaft in Geschichten zu verpacken und uns diese Klugheit vor Augen zu führen bei einem Mann, der eigentlich ja für sein eigenes Wohl gesorgt hat. Und wir beten darum, dass wir nicht nur in dem, was wir sozusagen geistig und was wir immateriell tun, wirklich unser Herz in Hingabe für dich haben, sondern dass das auch unser Einkommen, unsere Finanzen, so klein oder groß die sein mögen, betrifft. Wir beten darum, dass unser Glaube nicht beim Portemonnaie aufhört, sondern auch durchs Portemonnaie geht. Wir beten darum, dass wir glaubwürdig sind, indem, dass wir dir zutrauen, uns zu versorgen und für alles zu sorgen, was wir brauchen. Darin segne uns bitte. Amen.